Ich würde zum Anfang noch beten und dann starte ich. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt in dein Wort hineinschauen dürfen, uns mit der Frage beschäftigen dürfen, richtig zu investieren. Ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen durchbohrst. Amen. Heutzutage ist das Internet voll von einer Sorte von Menschen, und zwar Menschen, die dich einfach motivieren wollen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gibt so Influencer oder Coaches, und es sind vor allem die Leute, die dann immer die dicksten Autos fahren und in den größten Häusern wohnen, irgendwo in richtig Sommerländer. Und dann gibt es auch so ganz viele Leute, die auf einmal so in der Geschäftswelt einsteigen und dann sagen die immer, ja, ich habe diesen Monat so und so viel Umsatz gemacht und so viel Umsatz und bla bla bla. Und ich will nicht darauf eingehen, wie sie ihr Geld verdienen, ob es gerechtfertigt ist, ob es nur eine Facette ist. Das ist mir völlig egal. Ich will auf diese eine Sache eingehen. So oft sagen diese Leute so solche Sachen wie, mach was aus deinem Leben. Oder steh auf, mach dein Bett und mach was Vernünftiges. Und um es auf den Punkt zu bringen, sie fordern Jugendliche auf, ihr Leben, ihre Zeit, ihre Energie, ihr Geld irgendwo rein zu investieren, dass was Vernünftiges dabei rauskommt. Und meistens geht es dann darum, irgendwie reich zu werden oder glücklich zu werden. Und in gewissem Sinne will ich heute das Gleiche machen. Ich will euch heute auffordern, zu richtig zu investieren, aber nicht in Aktien, Startups, Geld oder Arbeit, sondern ich will euch wachrütteln und euch davor warnen, falsch in die Ewigkeit zu investieren. Denn die Leute aus dem Internet beschränken sich nur auf das Hier und Jetzt, aber ich gehe jetzt darüber hinaus, weil es um die Ewigkeit geht. Und wir wollen uns mit dieser Frage beschäftigen, wie investiere ich richtig oder wie investierst du richtig? Und zu dieser Frage habe ich auch einen Text mitgebracht. Und zwar dürft ihr gerne mit aufschlagen, Prediger 11, Vers 9 und 10. Und wir werden uns zuerst diese zwei Verse anschauen und uns mit dieser Frage auseinandersetzen, wie investierst du richtig? Prediger 11, Vers 9 und 10. Freue dich, Jüngling, in deiner Jugend, und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und wandle auf den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Doch wisse, dass für dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird, und entferne den Unmut aus deinem Herzen und tu das Böse von deinem Leib weg, denn die Jugend und das Mannesalter sind Eitelkeit. Und schon irgendwie eigenartig, oder? Dass die Bibel uns dazu auffordert, einfach mal das Leben zu genießen. Und vor allem, der Vers 9 beginnt ja so, dass du dich freuen sollst. Es steht sogar direkt daneben, welche Personengruppe gemeint ist, und zwar Jünglinge, oder wie wir hier lesen oder auch hier sehen, Jünglinge oder in deiner Jugend. Und ja, ihr und ich. Und wenn wir weiterlesen, dann kommen da noch viel mehr Sachen. Und zwar, nicht, dass das schon mega wäre, dass wir erstmal machen dürfen, was wir wollen, sondern er schreibt hier, und dein Herz mache dich fröhlich. Also nicht nur, dass du dich freuen sollst, sondern dein eigenes Herz darf nach Belieben entscheiden, was du tun sollst. Also mit meinem Herzen, um das kurz nochmal zu erklären, meint die Bibel oft so, dass ich, das Sein, mein Denken. Also kurz gesagt, du darfst entscheiden, was du machen willst, was dir gefällt. Und ich darf mich darüber freuen, was mir gefällt. Ich muss mich nicht darüber freuen, irgendwie einen Roman zu lesen oder mir irgendwelche irgendwo reiten zu gehen auf Pferden oder sowas oder Liebesfilme zu schauen. Das würde mich gar nicht interessieren. Ich würde mich viel lieber darüber freuen, zum Beispiel einfach mal Volleyball spielen zu gehen oder am Motorrad rumzuschrauben. Und so wie ich mich über Sachen freuen soll, wie die mich nicht interessieren, genauso wenig sollt ihr euch über Sachen freuen, die mich interessieren. Und nicht nur, dass das schon genug wäre, dass wir uns einfach machen dürfen, was wir wollen. Achtet mal in diesem Text, und ich lese nochmal Vers 9, wie oft du und dich und dein vorkommt. Und zwar, freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit und wandle auf den Wegen deines Herzens und im Anschauen deiner Augen. Und ich frage mich, warum wir diesen Vers denn nicht schon früher gefunden haben. Ich meine, das ist ja eigentlich die Vorlage zu machen und zu tun, was wir wollen, oder? Und nicht nur, dass Salomo das hier so am Anfang hinschreibt, Jünglinge und Jugend, er meint damit genau uns, weil er könnte trotzdem noch schreiben, zum Beispiel Kinder, die werden jünger als wir oder Erwachsene oder Männer, die werden älter als wir. Nein, er schreibt hier Jünglinge, also genau wir sind gemeint, also genau du bist gemeint, du darfst machen, was du willst mit deinem Leben. Das schreibt er hier. Ich meine, wer hat sich jemals was anderes gewünscht, als zu machen und zu tun, was ich selbst will? Ist ja nicht irgendwie der tiefste Wunsch von einem Menschen, einfach zu machen, was man will, reich zu werden, den Partner fürs Leben zu finden, am liebsten schon beim zweiten Date ins Bett zu gehen, andere schuften lassen, damit man selbst reich wird, damit man selbst berühmt wird und ich mich am besten selbst verwirklichen kann. Endlich mal ein gutes Gewissen dabei haben, das Taschengeld von meinen Eltern einfach verpulvern zu dürfen. Ich meine, es geht ja um mich, weil es steht hier nicht geschrieben, dass ich auf andere achten muss, sondern es steht geschrieben, dass ich das genießen darf. Und jeder hat sich doch mal diesen Freifahrtschein gewünscht, einfach mit gutem Gewissen Dinge zu tun und Dinge nachzugehen, die wir sonst eigentlich ja nicht dürfen. Ohne Wenn und Aber, ohne Grenzen, einfach drauf los. Nächte durchzocken, Serienmarathon starten oder erst gar nicht aufhören. Und wenn man anfängt zu trinken, dann braucht man sich auch gar keine Limit zu setzen. Nie wieder aus dem Bett aufzustehen, nie wieder mehr in die Schule gehen zu müssen. Ich meine, einfach direkt als Rentner durchstarten oder einfach den ganzen Tag nichts machen. Früh aufstehen und arbeiten, will ich nicht. Und wenn das dann so drinsteht, dann frage ich mich ja, warum hört ihr denn überhaupt alle zu? Warum seid ihr hierher gekommen? Ich meine, es ist nicht irgendwo anstrengend gewesen, hierher zu fahren und jetzt hört ihr mir zu, es sind ja alle leise. Also, kurz zusammengefasst sagt der Schreiber hier, mach, was du willst. Ja, vielleicht haben die Leute vor uns die Bibel nicht richtig verstanden oder ich habe die Bibel bis jetzt noch nicht richtig verstanden. Vielleicht ist es ein ganz neuer Fund. Aber nehmen wir mal an, du gehst nicht mehr zur Schule. Du sagst dir ab heute, hey, ich habe keine Lust mehr zur Schule zu gehen. Und stell euch mal vor, in 5 oder in 10 Jahren, was wird aus einer Person, die nicht zur Schule geht? Ja, diese Person wird vielleicht ein Hartz-IV-Empfänger und wird einfach nur den ganzen Tag nichts tun und nichts können und einfach vor sich hin vegetieren, oder? Oder stell dir mal einen Bauer vor. Und dieser Bauer, der hat einen Haufen Felder, einen Haufen Tiere. Und dann sagt er so, ja, heute feiert mein Nachbar ein Festle. Da gehe ich mal heute Abend hin, sauf mich voll und morgen, ja, da schlafe ich mal aus. Und wenn ich dann aufs Wetter schaue, ist eigentlich übel schlechtes Wetter. Und ehrlich gesagt, so richtig Bock, irgendwas zu machen, habe ich auch nicht. Also mache ich mal dieses Jahr einfach ein Sabbatjahr und vielleicht nächstes Jahr auch und vielleicht einfach für immer. Und hört einfach auf zu arbeiten. Der geht nicht mehr aufs Feld raus, der kümmert sich nicht mehr um seine Tiere, macht einfach gar nichts mehr. Wo wird dieser Bauer sein in 5 oder in 10 Jahren? Wird nicht der Hunger und der Armut ihn zum Betteln treiben? Wird nicht er irgendwann mal kein Geld mehr haben, gar nichts mehr haben und irgendwo am Straßenrand sitzen und betteln müssen? Oder stell dir mal eine Firma vor, einen Riesenkonzern. Und dieser Riesenkonzern, der stellt das Auto her. Also er hat gerade ein neues Auto rausgebracht und dieses Auto ist einfach nur das perfekte Auto. Die Stückzahlen, die Verkaufszahlen schießen durch die Decke durch und er macht alle Konkurrenten platt. Und dann kommt der Chef von dieser Firma und sagt, ja, also eigentlich ist die Entwicklung überteuer. Also ich verstehe nicht, da sitzen so viele Leute im Büro, ey, ich schmeiß die einfach alle raus und dieses Geld, was ich dann davon übrig habe, stecke ich einfach in die Produktion und kann meine Produktion wegen mir verdoppeln. Ich kann so viel mehr Autos herstellen, so viel mehr Autos verkaufen. Was denkt ihr, wo wird diese Firma in 20 Jahren sein? Wenn da nicht jeder andere Firma diese eine Firma überholt haben? Und was haben diese drei Personengruppen mit dir gemeinsam, welche du nicht an Gott glaubst? Sie investieren falsch, oder? Der Schüler schießt sich selbst ins Bein, indem er nicht zur Schule geht und keinen Beruf erlernt. Der Bauer geht nicht arbeiten, wird arm. Und die Firma, er hat falsch investiert und die Konkurrenz überholt ihn. Und lieber wollen diese Menschen das Leben hier und jetzt genießen, anstatt vernünftig zu investieren, oder? Sie wollen lieber im Bett bleiben als Schüler und nicht zur Schule zu gehen, als in die Schule zu gehen. Dann wollen sie lieber zu Hause bleiben, als arbeiten zu gehen und wollen lieber Geld verdienen, als irgendwie das in die Entwicklung zu stecken. Und diese Leute, hier geht es nur um Geld, um Beruf, um eine Firma, aber bei dir geht es um die Ewigkeit und es ist nicht zu vergleichen. Und diese Frage ist, worin investierst du falsch? Worin ist dein Blick so kurzsichtig? Und mit genau dieser Frage und diesem Zusammenhang von diesen drei Personengruppen wollen wir uns mit dem nächsten Abschnitt beschäftigen. Und zwar, doch wisse, dass für dies alles Gott dich ins Gericht bringen wird. Und Gott wird dich ins Gericht bringen. Am liebsten würden wir zu diesem Schüler hingehen und ihn wachrütteln und sagen, hey, geh doch mal zur Schule, mach doch mal was. Wir würden zu diesem Bauern hingehen und sagen, geh mal arbeiten und zu diesem Chef, investiere doch vernünftig. Und genauso komme ich zu dir und sage, pass auf, was du machst und kehre um. Und sei dir bewusst, Gott wird dich ins Gericht bringen für alles, was du getan hast. Und vielleicht denkst du ja jetzt in diesem Moment, kein Problem, ich werde den Ansprüchen Gottes gerecht. Ich kann ins Gericht gehen, kein Problem. Und ich sag dir, du wirst auf keinen Fall gerecht. Niemand von uns schafft es, in dieses Gericht von Gott hineinzukommen und selbst wieder gerecht rauszukommen. Und um diese Aussage, die ich gerade getroffen habe, zu begründen, will ich zuerst bei uns im Text nachschauen und danach auch anschauen, was die Bibel dazu sagt. Und so lesen wir weiter. Und entferne den Unmut aus deinem Herzen. Wie beginnt der Vers 10? Genau so. Entferne den Unmut aus deinem Herzen. Und was ist erstmal, also mit was ist mit Unmut gemeint? Unmut ist sowas wie Ärger oder eine Art Verstimmtheit. Und was sollen wir mit diesem Unmut, diesem Ärger tun? Wir sollen es aus unserem Herzen hinaus tun. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir so, ey, was soll dieses ganze fromme Geschwafel? Und ich will es einfach ganz einfach sagen, ganz einfach formulieren. Hast du dich in deinem Herzen noch nie beschwert? Hast du in deinen Gedanken noch nie gemurrt oder fandest eine Situation übernervig? Hast du dich noch nie über eine Person, einen Umstand aufgeregt? Und ich bin mir sicher, dass jeder hier im Raum schon mal keine Lust hatte, sich aufgeregt hat oder vielleicht auch geflucht hat. Und wenn nicht äußerlich, dann zumindest in den Gedanken. Und genau das sollst du entfernen. Und zwar jedes Mal, wo du es nicht gemacht hast, jedes Mal dafür wird dich Gott ins Gericht bringen und du wirst dann nicht mehr gerecht rauskommen. Aber vielleicht bist du ganz optimistisch, eine optimistische Person und sagst, ey, ich bin für alles dankbar, ich habe mich noch nie irgendwie in meinen Gedanken so falsch benommen, dann wärst du spätestens jetzt vor Gott im Gericht verdammt, und zwar bei dem Punkt, und tu das Böse von deinem Leib weg. Und das sind zwei Dinge, die ich noch kurz erklären will, damit wir überhaupt diese Aussage verstehen. Erstmal, was ist böse und was ist mit Leib gemeint? Böse ist ja eigentlich das Gegenteil vom Guten, oder? Und das Problem ist aber, etwas Gutes muss ja jemand bestimmen. Also ganz einfaches Beispiel, ein Brot mit Nutella und Käse drauf, sagen manche Leute, hey, das ist gut, und manche Leute, hey, das ist schlecht, also schmeckt nicht. Und manche Leute sagen, Sex vor der Ehe ist gut, und Gott sagt, Sex vor der Ehe ist böse. Und wenn wir mit Gott ins Gericht gehen, dann wäre es doch wirklich hilfreich, davon zu wissen, worüber Gott sagt, das ist gut und das ist böse. Und es ist gut, Gott zu lieben und böse, ihn zu hassen. Es ist gut, Menschen zu lieben und böse, sie nicht zu lieben. Es ist gut, kein Sex vor der Ehe zu haben, böse, ohne Ehe Sex zu haben. Es ist gut, sich sexuell reinzuhalten, böse, Pornos anzuschauen. Es ist gut, Wahrheit zu sagen, böse zu lügen. Es ist gut, liebevoll miteinander umzugehen, böse zu lästern. Es ist gut, Vater und Mutter zu ehren, böse, ungehorsam zu sein. Es ist gut, die Zeit sinnvoll zu nutzen, böse, sie einfach zu verschwenden. Es ist gut, fleißig zu sein, böse, faul zu sein. Und genau das ist das Maß, das der Schreiber hier in uns legt. Und dieses Böse umschreibt die Bibel auch mit Sünde. Und um die zweite Sache noch kurz zu erklären, was Leib ist, ich denke, jeder weiß, was von uns der Leib ist, der Körper, wir selbst. Also diese Aussage sagt, tu das Böse von dir weg, sündige nicht mehr. Aber um dieses Böse, um diese Sünde wegzubekommen, müssen wir sie mit einem Guten ersetzen. Aber vielleicht gibt es ja immer noch jemanden, der sagt, ja, aber ich komme da auf jeden Fall irgendwie raus. Ich bin ein überguter Mensch. Dann zeige ich dir noch eine Stelle, und zwar aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 3. Und ich lese da 4 Verse vor, die ganz klar sagen, dass du es nicht bist, dass du genauso ein Sünder bist. Und zwar Römer Kapitel 3. Ich lese die Verse 11 und 12. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ab Vers 22, Gottes Gerechtigkeit aber, das war zu viel. Und hier sehen wir, es gibt niemanden, keiner, der es geschafft hätte, gut zu sein. Und mit keiner, niemand und alle bist auch du gemeint. Du kommst vor das Gericht Gottes und Gott wird dich dahin bringen. Ein jedes Leben zielt darauf ab, mit dem Tod in den Gerichtssaal von Gott zu kommen. Aber bis jetzt sind wir nur bis zum Gerichtssaal Gottes gekommen und haben uns angeschaut, was damit passiert. Und das Problem ist nicht, dass wir ins Gericht kommen mit Gott. Das Problem ist auch nicht, dass wir sündigen, sondern das größte Problem an dieser Sache ist, dass Gott gut ist. Unser größtes Problem ist, dass Gott gerecht ist. Denn Gott wird uns bestrafen für all diese Dinge. Und wie ein Bußgeldkatalog in Deutschland besagt, wenn du zu schnell fährst, dann musst du dieses und jenes zahlen. Genauso sagt Gott, wenn du sündigst, dann verlange ich einen Preis von dir. Dann verlange ich einen Preis von dir und dieser Preis heißt Tod. Wie es in Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und was bedeutet Tod? Warum ist der Tod so schrecklich? Der Tod ist nichts anderes, wie dass wir von einer Person getrennt sind. Wenn eine Person stirbt, dann können wir keine Gemeinschaft mehr mit ihr haben. Und das ist dieser Schmerz, den wir haben. Und genauso ist es auch mit Gott. Die Sünde trennt uns von Gott auf ewig. Wir sind tot. Und diesen Zustand nennen wir auch Hölle. Wir kommen in die Hölle, weil es die Strafe ist, die Gott gesagt hat. Und diese Hölle ist deswegen so schlimm, weil wir keine Gemeinschaft haben können mit Gott. Und das auf ewig. Und wir werden es auf ewig darin bereuen, das Leben falsch gelebt zu haben und auf ewig darin bereuen, falsch investiert zu haben. Denn wir sind dazu geschaffen worden, eigentlich, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und in dieser Hölle werden wir uns nie wieder mehr umkehren können. Aber stellt euch mal vor, ein mexikanischer Drogenboss. Und dieser mexikanische Drogenboss ist ein überaus mächtiger Mann. Dieser hat die ganze Stadt gekauft, die ganze Polizei gekauft, die ganzen Richter gekauft. Und er kann machen und tun, was er will. Wie wir es vorhin gelesen haben oder auch gesehen haben, hey, wenn er sich ein neues Haus bauen will, dann streckt er die Drogen einfach ein bisschen oder erhöht den Export von seinen Drogen etwas. Ey, der kann machen und tun, was er will. Der hat ja die ganze Polizei in der Tasche, kein Problem. Und so hat er es dieses Mal auch gemacht. Der wollte sich einfach ein neues Haus zulegen, hat den Export etwas erhöht und hat einfach die ganzen Sachen ganz offiziell mit LKWs aus der Stadt gefahren. Und jetzt kommt so ein ganz frischer Polizist und sieht es alles und denkt sich so, was ist hier los? Der macht einfach, was der will. Und ja, so sieht es der Polizist und schleppt ihn vors Gericht. Was denkt ihr, wird dieser Drogenboss irgendwie Angst haben vorm Gericht? Ja, nee, weil ich meine, der hat ja jeden Richter gekauft. Der geht da rein, setzt sich hin, setzt seine Zeit ab und sagt, ciao. Und dann ist er einfach fein raus aus der Sache. Ich meine, der hat dem Richter ja genug Geld gegeben. Und stell dich mal vor, dieser Polizist bringt den Drogenboss vor das höchste Gericht in Mexiko. Und in diesem Gerichtssaal sitzt der Richter und sein Ruf eilt ihm voraus, dass er noch nie bestochen worden ist und dass er auch nicht bestechbar ist. Und stellt euch vor, dieser Drogenboss kommt rein und sieht diesen Richter und kennt ihn nicht. Was denkt ihr? Was ist das größte Problem von diesem Drogenboss? Sind es jetzt die ganzen Drogen, die er hat? Sind es die ganzen Verbrechen, die er begangen hat? Nein, es ist der Richter. Es ist der Richter, weil er ihn nicht kennt und weil der Richter gerecht ist, weil der Richter gut ist. Und genau das ist auch dein größtes Problem. Nicht die Sünde, sondern dein größtes Problem ist, dass Gott ein gerechter Richter ist und er jede einzelne Sünde, die du begangen hast, bestrafen wird. Er wird Sünder in die Hölle schicken. Und das ist ein gerechtes Urteil von ihm. Und jetzt stehst du da. Wir haben uns angeschaut, dass jeder Einzelne vor Gott nicht gerecht rauskommt, dass niemand eine Chance hat, keiner eine Chance hat, vor Gott gerecht zu stehen. Und nicht nur, dass du ständig sündigst, nein, du bist von Natur aus ein Sünder. Aber ich würde es euch nicht alles erzählen, wenn es keine Hoffnung gäbe. Und wir würden uns auch hier nicht treffen, wenn es keine Rettung geben würde. Aber ich habe es euch alles erzählt, damit wir verstehen, dass wir Rettung brauchen, damit wir verstehen, dass wir eine Hoffnung brauchen. Denn in diesem Gerichtssaal, in dem wir stehen, gibt es noch jemanden. In diesem Gerichtssaal gibt es noch jemanden, zwar dich als Angeklagten, Gott als Richter und dann noch einen Fürsprecher. Und genau das ist unsere einzige Hoffnung, die wir haben in diesem Gerichtssaal. Und so könnt ihr auch gerne mit aufschlagen, Römer 5 ab Vers 6. Römer 5 ab Vers 6. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. denn für den Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also als wir noch Sünder waren, als wir in diesem Zustand waren, wo wir verurteilt waren vor Gott in diesem Gericht oder verurteilt werden würden in diesem Gericht, in diesem Zustand ist er für uns gestorben, ist Jesus Christus für uns gestorben. Aber jetzt müssen wir uns erstmal ganz langsam alles angucken. Wer ist Jesus und warum ist er überhaupt gestorben? Und was bedeutet das Ganze? Jesus ist der lebendige Sohn Gottes. Und dieser war und ist Gott und wird es immer sein. Und dieser Sohn Gottes, der ist gleichzeitig Mensch geworden. Aber warum das Ganze? Er ist Mensch geworden, damit er die Sünde bezahlt. Und weißt du noch, diese Strafe, die wir uns gerade angeschaut haben, diese Strafe, dass wir ewig von Gott getrennt sein werden, in die Hölle kommen werden, genau diese Strafe hat er bezahlt. Und er hat nie gesündigt, er hat nie was Falsches gemacht, er hat nie was Böses gemacht. Und er ist hingegangen und hat sein Leben gegeben. Und Gott als gerechter Richter kann nicht korrupt werden, das haben wir gesehen. Und er kann deine Sünde nicht unter den Teppich kehren, das geht nicht. Es muss jemanden geben, der dafür zahlt. Und wenn du es nicht bist, dann muss es jemand anders tun. Genau das hat Christus für uns getan. Es ist so, wie wenn wir nochmal vorhin zu diesem Bußgeldkatalog, irgendjemand muss deinen Blitzer zahlen, wenn du geblitzt wirst. Genauso ist es auch bei uns. Und Jesus ist hingegangen und hat gezahlt. Er hat die ganze Strafe gezahlt. Und jetzt, wo er alles gezahlt hat, das war vor 2000 Jahren dort, am Kreuz auf Golgatha fordert er dich auf, es anzunehmen. Und er fordert dich auf, dein Leben umzudrehen, umzukehren, zu ihm zu kommen und es anzunehmen. Doch eines will ich dir noch sagen, das eine sehr wichtige Sache ist, wer Christus nachfolgen will, wer durch ihn errettet werden will, der muss alles aufgeben. Der muss sich selbst verleugnen. Und es bedeutet, sein ganzes altes Leben hinter sich zu lassen. Sich ja nicht mehr damit zu identifizieren und ab heute ganz für Christus zu leben. Und die Entscheidung liegt bei dir. Willst du diese Gnade, die Christus dir anbietet, annehmen? Oder willst du jetzt in deinem Zustand bleiben? Willst du nach deinem Herzen leben und dann selber auch später dafür zahlen, wie du gelebt hast? Oder willst du hingehen und ihm gehorchen? Und dafür wird er für dich zahlen, wird er für dich diese Strafe tragen. Und wirst du in diesem Gerichtssaal einen Fürsprecher haben. Und ich sage euch eins, wenn du ihn angenommen hast, wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann darfst du tun und lassen, was er will und nicht mehr, was du willst. Und genau das ist diese Botschaft, warum wir hier sind. Das ist diese Botschaft, die so herrlich ist, weil Jesus für uns gezahlt hat. Und diese Botschaft nennen wir auch Evangelium, weil der Schöpfer dieser Welt, der alles geschaffen hat, ist selbst in die Schöpfung hineingekommen und hat gezahlt. Er ist am Kreuz gekreuzigt worden, ist gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden und damit ist die Schuld bezahlt. Und nicht nur, dass es im Gerichtssaal bezahlt ist, nicht nur, dass wir jetzt einen Fürsprecher hätten im Gerichtssaal, nein, er bietet uns sogar die Adoption an. Wir dürfen sogar seine Kinder werden. Und somit ist durch ihn ein Wechsel von dem Feind Gottes zur Sohnschaft, zur Kindschaft Gottes. Und genau das ist auch hier, warum wir hier sind. Und dein größtes Problem ist, dass Gott gut ist. Und meine größte Hoffnung ist, dass Gott gut ist. Denn für dich ist es schlimm, weil er ein guter Richter ist. Aber für mich ist es herrlich, weil er ein guter Vater ist. Somit bleibt die Frage im Raum stehen. Worin investierst du? Was willst du machen? Und ich will nochmal auf unseren Text zurückgehen von ganz von Anfang an und diesen letzten Teil nochmal anschauen. Denn hier schreibt der Schreiber, denn die Jugend und das Mannesalter sind Eitelkeit. Und ich weiß nicht, ob du was mit diesem Vers anfangen kannst oder nicht, aber ich will ihn hier versuchen, ganz kurz zu erklären. Vor allem das Wort Eitelkeit, weil wir es ja nicht mehr benutzen. Und Eitelkeit ist einfach Vergänglichkeit. Nichtig, wie ein Hauch. Und was passiert, wenn wir im Winter ausatmen? Naja, der Dampf kommt aus unserem Mund raus und ist weg. Er ist weg. Wir können ihn nicht konservieren, wir können ihn nicht festhalten. Und genauso ist es mit deinem Alter. Du kannst es nicht festhalten, du kannst es nicht konservieren. Und ich sage euch, in einem Jahr wirst du ein Jahr älter sein. Das geht nicht, du kannst die Zeit nicht stoppen. Und in einem Nu wirst du erwachsen sein. Und in dem zweiten Nu wirst du vor Gott im Gericht stehen. Und die Zeit ist kurz. Und vielleicht ist es auch morgen schon zu spät. Und deswegen fordere ich dich auf, kehre um und glaube daran, dass Christus auch für dich gestorben ist. Und du weißt nicht, wann es soweit ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle in das Gericht Gottes kommen. Und die Frage bleibt, was machst du? Worin investierst du dein Leben und wem folgst du nach? Und kehre um, solange noch Zeit ist. Und bringe dein Leben heute in Ordnung. Und nicht morgen, nicht übermorgen, sondern heute. Heute ist noch Zeit zu kommen. Und so will ich diesen Ruf zur Umkehr mit zwei Versen abschließen. Und die zwei Verse stehen in 2. Korinther 5, Vers 20 und 21. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und falls du hier sitzt und darüber nachgedacht hast und es dich wirklich auch überführt hat, dann ja, wollen wir dir auch diese Möglichkeit geben, darüber zu reden. Komm auch gerne nach der Jugendstunde auf uns weiter zu und such ein Gespräch und warte nicht auf morgen. Und ich will dieses Thema noch abschließen mit einem Gebet und danach wollen wir noch ein Lied singen. Herr, ich bin dir dankbar dafür, dass du bezahlt hast. Ich bin dir dankbar dafür, dass du gesehen hast, in was für einem Zustand wir uns befinden und dass du uns gesehen hast, dass wir Verurteilte sind in deinem Gericht. Aber Herr, ich bin dir so dankbar dafür, dass du hingegangen bist, dein Leben gegeben hast und dass wir jetzt teilhaben dürfen an dir. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen von hier, dass du zu ihm sprichst. Und ich bitte dich darum, dass du dieser Person keine Ruhe gibst, die keine Ruhe hat mit dir. Amen.